ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Merz macht's. Die Union beantwortet die K-Frage.
Das Duell Scholz gegen Merz oder Merz gegen Scholz, wie man das auch immer sehen will, das kennen wir schon aus den vergangenen Jahren. Da legte sich der Oppositionschef Friedrich Merz ein ums andere Mal an mit dem Kanzler. Und das dürfte nur ein Vorgeschmack sein auf das, was wir dann in den kommenden Monaten erleben, wenn der Wahlkampf vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr dann so richtig an Fahrt aufnimmt. Wie also stellt sich Merz jetzt auf als designierter Kanzlerkandidat der Union? Georg Schwarte.
Da sitzt er also im ARD-Hauptstadtstudio, der Kanzlerkandidat in Spe, und soll sagen, was er gerade fühlt. Stolz, Genugtuung. Friedrich Merz fällt da etwas anderes ein.
Es ist ein bisschen Erleichterung, dass wir nun diese Personaldiskussion beendet haben. Wobei für Markus Söder und mich war das schon seit einiger Zeit klar.
So klar, dass Markus Söder auch noch vor kurzem öffentlich sagte, wenn er gebeten werde, würde er sich nicht drücken. Aber es bat ihn ja niemand, weil, sagt Merz jetzt, die Frage, wer macht's denn nun, auch nicht über Nacht entschieden worden sei.
Und das ist ein Prozess gewesen, der sich über mehrere Wochen auch entwickelt hat.
Dass Markus Söder, der Bayer, der sich auch jetzt noch vermutlich für den besseren Kandidaten hält, versuchte, sich bis zuletzt im Spiel zu halten, nur bayerisches Volkstheater. Friedrich Merz ist da großzügig.
Nein, für mich war das kein Theater. Markus Söder hat völlig zu Recht auch immer wieder seinen eigenen Anspruch formuliert. Er hat auch darauf hingewiesen, dass er hohe Beliebtheitswerte hat. Ich habe aus meiner Sicht gesagt, wir müssen aufpassen, dass die beiden Parteien zusammenbleiben. Und wir beide haben ein Versprechen abgegeben. Und das lautete, 2021 darf sich nicht wiederholen. Das war ernst gemeint. Und genau dieses Versprechen haben wir heute eingelöst.
Soweit, so verbindlich. Friedrich Merz, der Kandidat der Herzen. In den Umfragen wollen die Menschen bis heute Söder. Merz ist da sauerländisch stur. Motto, es kann jetzt nur noch einen geben. Mich.
Wir haben eine große Solidarität, auch jetzt mit mir als Person. Es wird überhaupt keine Diskussion mehr über meine Person geben. Wir gehen jetzt gemeinsam mit mir als Spitzenkandidaten in die Bundestagswahl und werden ein richtig gutes Ergebnis erzielen.
Immerhin, es kommt ja auch nicht jeden Tag vor, dass sich der amtierende Bundeskanzler und der Mann, der es werden will, gleichermaßen über den jeweils anderen freuen. Bei Scholz klang das knapp und scholzig.
Es ist mir recht, wenn Herr Merz der Kanzlerkandidat der Union ist.
Bei Friedrich Merz klang es sogar beinahe euphorisch.
Ich kann mir einen besseren Gegner als diesen Bundeskanzler eigentlich parteipolitisch nicht wünschen.
Spott in Blick und Stimme. Auch als er daran erinnert wurde, dass er doch mit 70 ein recht alter Kanzler sein würde, bleibt dieser früher zum Aufbrausen neigende Friedrich Merz altersmilde gelassen. Einmal lächeln und dann geht's um gute Gene.
Das liegt ein bisschen bei mir in der Familie. Alle meine Großeltern sind über 90 geworden. Meine Mutter ist heute 96, mein Vater ist 100. Also ich habe biologisch noch einige Jahre vor mir.
Das hat die FDP, fragt man Friedrich Merz dagegen, eher nicht. Merz hat da mit Blick auf Koalitionen und mögliche Partner klare Ideen.
Wie wird sich die FDP in dieser Koalition verhalten? Bleibt sie drin? Ist sie meines Erachtens nicht mehr im nächsten Bundestag vertreten? Geht sie raus? Hat sie vielleicht eine Chance? Vielleicht ändert sich dann auch noch einmal der gesamte Blick auf die Parteienlandschaft in Deutschland.
Vielleicht auch der Unionsblick auf die Grünen. Keine demokratische Partei, sagt Merz, löse bei Unionsanhängern derzeit eine solche Aversion aus. Motto, bitte nicht mit den Grünen. Söder hat das offiziell zum Dogma erklärt und Merz, jetzt staatsmännisch die Bringschuld, einfach umgekehrt.
Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es geht nicht. Wenn die Grünen sich ändern, kann sich auch das noch einmal ändern, aber es liegt an den Grünen, es liegt nicht an uns.
So bleibt am Ende ein Kanzler, der sich auf Merz freut, ein Merz, der sich auf Scholz freut und sogar Markus Söder freute sich ein klitzekleines bisschen, dass CDU und CSU sich wieder aufeinander freuen.
Wir sind, das können wir glaube ich sagen, erstmals wieder komplett zusammen. Wir haben keine Streitigkeiten mehr und das tut einfach gut.
Sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der nicht der Kanzlerkandidat der Union wird. Das hat Georg Schwarte, unser Hauptstadtkorrespondent, in seinem Beitrag nochmal dargestellt. Denn das wird Friedrich Merz. Er soll's machen. Die Union beantwortet ihre K-Frage. Das ist unser Thema hier heute Morgen bei uns in HR Info.
HR Info. Das Thema. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Erst hat Hendrik Wüst, der Ministerpräsident in NRW, klargemacht, er stelle sich hinter Friedrich Merz, ja. Und dann überließ auch Markus Söder, CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident, gestern dem CDU-Vorsitzenden und älteren Konkurrenten das Feld. Friedrich Merz, fast 69 Jahre alt, soll es nun machen. Aber ist er wirklich auch der beste Kandidat für die Union? Darüber habe ich vor der Sendung mit Johannes Winkel gesprochen. Er ist Bundesvorsitzender der Jungen Union und gehört zum Landesverband NRW. Ich habe Johannes Winkel zunächst mal gebeten, uns drei Gründe zu nennen, warum Friedrich Merz derzeit der beste Kanzlerkandidat für die Union ist.
Ja, zunächst mal hat Friedrich Merz die Führungsstärke und die Führungskraft, die Olaf Scholz nie hatte. Ich will noch mal kurz erinnern, er hat eine Partei und eine Fraktion übernommen, die nach der letzten Bundestagswahl völlig am Boden lag und hat sie innerhalb von einer sehr, sehr kurzen Zeit wieder mit Abstand auf Platz 1 in Deutschland gebracht. Das ist der erste Grund. Und dann natürlich noch zwei inhaltliche Gründe. Zum einen in der Migrationspolitik treibt er die Regierung vor sich her, schafft es sogar aus der Opposition heraus, dass die Regierung handelt. Sieht man ja normalerweise eher selten. Ja, und der dritte Grund ist dann einfach seine lange Erfahrung in der Wirtschaft. Er ist einfach kompetent, er ist unabhängig. Und deswegen ist er aus diesen drei Gründen der richtige Mann fürs Kanzleramt.
Sie sagen, lange Erfahrung in der Wirtschaft, lange Erfahrung in Regierungsverantwortung als Teil einer Regierung in einem Ministeramt zum Beispiel, die kann Friedrich Merz nicht vorweisen. Fehlt ihm das nicht?
Nee, würde ich nicht sagen. Also ich finde, teilweise kann man auf die Regierungserfahrung, wie wir sie in den letzten 2,5 Jahren gesehen haben, gut verzichten. Ich glaube, davon haben die Leute genug von Politikern, die nie in der freien Wirtschaft gearbeitet haben, gar nicht wissen, wie die Realität eigentlich in diesem Lande aussieht. Das hat man in den letzten 2,5 Jahren in der Ampel gemerkt. Und deswegen ist der entscheidende Erfahrungswert nicht, ob man irgendeinen Dienstwagen hat oder in einem Ministerium sitzt, sondern dass man weiß, wie es in Deutschland zugeht, insbesondere in der Wirtschaft. Da haben wir große Probleme und deswegen freue ich mich total, dass mit Friedrich Merz ein super Wirtschaftsfachmann unser Kandidat ist.
Es geht der CDU, es geht der Union ja da auch ein Stück weit um einen Neuanfang. Friedrich Merz wird bald 69 Jahre alt. Er gehört damit auch in dem Feld der Kandidaten, die gehandelt worden sind, zu den älteren Personen. Wäre nicht ein Mann wie Hendrik Wüst, Ministerpräsident in NRW, 49 Jahre alt, nicht viel besser gewesen für diesen Neuanfang, weil er das auch einfach viel mehr verkörpert?
Also Hendrik Wüst hat sich aus dem Rennen genommen. Das verdient allerhöchsten Respekt. Genauso übrigens wie Markus Söder, das hochrespektabel und honorig gemacht hat. Deswegen stellt sich die Frage jetzt überhaupt nicht mehr. Ich glaube nur, dass wir mal ein bisschen wegkommen müssen von dieser Beurteilung von Menschen nach Geschlecht, Hautfarbe, Alter. Am Ende des Tages sind doch die politischen Ideen entscheidend. Und da hat Friedrich Merz auf die richtigen Themen gesetzt. Übrigens total glaubwürdig bei allen Themen, die natürlich auch teilweise von der Union teilweise schwierig behandelt worden sind. Insofern bin ich da völlig, völlig entspannt und gehe da sehr, sehr positiv ins Rennen.
Was sind das für schwierige Themen, die Sie da ansprechen, die auch von der Union schwierig behandelt worden sind?
Ja, natürlich kann man sich bei der Migrationspolitik, muss man natürlich sagen, dass auch die Union Fehler gemacht hat, ist ja völlig logisch. Wichtig ist eben nur, wenn man mal einen politischen Fehler macht, was dazugehört, dass man diese Fehler dann auch korrigiert. Das haben wir in einem sehr, sehr langen Prozess gemacht im Grundsatzprogramm. Grundlegend anderen Kurs eingeschlagen. Und jetzt geht es einfach darum, die Menschen davon zu überzeugen. Das gelingt momentan ja schon ganz gut, wenn ich sehe, dass die Union 5% vor der gesamten Ampel bundesweit steht. Aber klar, das ist jetzt noch ein Jahr bis zur Bundestagswahl, ist ein weiter Weg. Und da muss man natürlich viel Überzeugungsarbeit leisten, aber das können wir machen.
Was sind das denn für Themen, die diesen Weg bis hin zur Bundestagswahl im kommenden Jahr prägen werden? Haben Sie auch das Gefühl, vielleicht sogar die Forderungen als junge Union, dass das Thema illegale Migration dann auch das Top-Thema im Wahlkampf sein wird?
Also ich gehe ganz stark davon aus, dass die illegale Migration eines der Top-Themen sein wird. Da brauchen wir einen grundlegenden Wechsel. Ich habe jetzt neulich nochmal gelesen, eine Umfrage, über 70% der Deutschen wollen eine grundlegende Korrektur und keine Korrektur im Detail, wie das die Ampel jetzt teilweise macht. Daneben wird das Thema Wirtschaft ein überragendes Thema sein, denn ohne eine starke Wirtschaft kann man viele andere Fragen gar nicht mehr diskutieren, die einfach von den Steuereinnahmen abhängig sind. Und insofern werden das, glaube ich, schon die beiden überragenden Themen sein. Migration auf der anderen Seite, Wirtschaft, aber auch natürlich ein Thema wie Verteidigung. Auch da hat die Union, glaube ich, viel höhere Kompetenzwerte als die Sozialdemokraten oder die Grünen. Ja, und deswegen auch die Themenlage, jetzt neben dem Personal, auch die Themenlage machen mich wirklich zuversichtlich.
Sie haben sich freundschaftlich die Hände gereicht, kurz in den Arm genommen und auf die Schulter geklopft. Beide fast 2 Meter groß, beide in nachtblauen Anzügen. Der frisch bestimmte Kanzlerkandidat Friedrich Merz mit rosa Krawatte, sein Rivale, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU, mit hellblauer Krawatte und legerem Stoppelbart. Er gab gestern auf der Pressekonferenz Folgendes zu Protokoll.
Die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's. Ich bin damit fein und ich unterstütze dies ausdrücklich. Die Hoffnung der Ampel und unserer politischen Wettbewerber, dass sich die Union in der wichtigsten, entscheidendsten Personalfrage in der deutschen Politik zerlegt. Die kann, muss und will ich auch enttäuschen. Wir beide sind uns komplett einig.
CDU und CSU sind sich also auch einig. Das ging jetzt doch relativ zügig und geräuschlos. Ich habe Professorin Ursula Münch gefragt, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Hat sie das überrascht?
Ja, beides hat mich überrascht. Die Geräuschlosigkeit und die Schnelligkeit, nicht das Ergebnis, aber dass es so schnell kommen würde, das hat, glaube ich, die gesamte Republik überrascht.
Hm. Haben Sie dennoch vielleicht aus der bayerischen Staatskanzlei über Nacht durchaus doch noch ein bisschen Zähneknirschen seitens Markus Söder vernommen?
Also jetzt wohne ich ein bisschen weiter entfernt von der Staatskanzlei, also das Knirschen hätte ich jetzt nicht hören können, aber ich habe mir heute Morgen schon gedacht, also im unmittelbaren Umfeld von Markus Söder würde ich jetzt die nächsten paar Tage nicht ganz sein wollen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ihn das innerlich sehr bewegt. Das hat sich sicherlich jetzt schon seit einiger Zeit angebahnt, aber natürlich hätte er sich persönlich ein anderes Ergebnis gewünscht. Er hat gewusst, die Chance dafür ist sehr gering, aber er hat darauf gehofft. Und jetzt ist es halt anders so. Glücklich wird er damit nicht sein.
Jetzt schauen alle natürlich auf diesen designierten Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Was kann er? Was hat er gemacht? Und da fällt vielen auf, der hatte noch nie ein Regierungsamt wirklich inne. Ist das ein Nachteil für Merz?
Es wäre dann ein Nachteil, wenn er nicht die richtigen Leute um sich hätte, wenn er ansonsten nicht durchsetzungsstark wäre und wenn er zum Beispiel Fehler bei der Besetzung der Position des Chefs des Bundeskanzleramts machen würde. All das kann er vermeiden. Insofern kann er diesen Mangel an Erfahrung in dieser Hinsicht meines Erachtens ausgleichen.
Jetzt hat Friedrich Merz ja schon ganz gut losgelegt in diesem Wahlkampf, der in den kommenden Monaten immer mehr an Fahrt aufnehmen wird. Er hat sich zum Beispiel schon mal bewegt und auf die Grünen geschaut und mitgeteilt, er sieht da aktuell keine schwarz-grüne Koalition. Zugleich hat er gesagt, er will aber eigentlich keine Koalitionszusagen machen vor dieser Wahl. Was erwarten Sie da?
Also das ist tatsächlich jetzt so ein bisschen so ein Mäandern. Wir wissen, dass innerhalb der CDU es ja einige Stimmen gibt, die realistisch sind und sagen, naja, was wird uns anderes übrig bleiben, als mit den Grünen eine Koalition zumindest ins Auge zu fassen. Andere in der CDU und vor allem in der CSU erfassen natürlich die Stimmung derzeit in der Bevölkerung, in der Wählerschaft. Da weiß man einerseits, dass die Grünen zurzeit extrem unbeliebt sind, dass die Themen der Grünen im Anbetracht all der anderen Krisen als nachrangig gelten, worüber man natürlich trefflich streiten kann. Aber das wird erkannt und aus dem Grund will niemand sich in der Union allzu weit aus dem Fenster lehnen, vielleicht außer Hendrik Wüst und dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, und zu Grünen freundlich sein. Und gleichzeitig weiß man ja, so viele Optionen hat man nicht und es wird ziemlich sicher keine Alleinregierung der Union geben können. Also da wäre man jetzt auch nicht gut beraten, wenn man sämtliche Türen gegenüber potenziellen Koalitionspartnern zumachen würde. Aber in der Wählerschaft der Union käme es im Augenblick nicht gut an, wenn man zu grünenfreundlich wäre. Da bedient man lieber oder arbeitet lieber mit diesem Abarbeiten an der Ampelregierung. Das kommt zurzeit deutlich besser an und ist aufgrund der Verfasstheit der Ampel natürlich auch durchaus berechtigt.
Schauen wir dann zum Schluss auch auf mögliche Inhalte, die im Wahlkampf eine Rolle spielen. In den vergangenen Wochen war es ja vor allem das Thema illegale Migration, das Friedrich Merz da ganz stark betont hat. Wird es auch das Thema dieses Wahlkampfes sein oder läuft die CDU, die Union da vielleicht dann auch Gefahr, andere wichtige Themen zu übersehen? Digitalisierung, Infrastruktur, da gibt es ja durchaus ein paar Probleme in Deutschland.
Also wenn wir uns die letzten paar Wochen ins Gedächtnis rufen, da hat sich ja Merz in Sachen Migrationspolitik einerseits inhaltlich positioniert auf einen restriktiven Kurs, der auch in einem Großteil der Bevölkerung gewünscht wird. Und er hat sich ja durchaus auch mit Einschränkungen in die Pflicht nehmen lassen. Sprich, dieses Thema will man abräumen. Das soll kein Wahlkampfthema werden. Wahlkampfthemen sollen aus Sicht der Union eher werden das Thema Wirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, vielleicht gar nicht so sehr die Sicherheitspolitik, mehr das Thema Infrastruktur und Digitalisierung, wie Sie es angesprochen haben. Aber vor allem wird die Union einen Wirtschaftswahlkampf machen.
Dieses Mal scheint es keinen öffentlichen Streit zu geben. Friedrich Merz ist CDU-Kanzlerkandidat und seine Rivalen, NRWs Ministerpräsident Hendrik Wüst und CSU-Chef Markus Söder, haben ihre Ambitionen zurückgestellt. Laut Söder und Merz war das Vorgehen so seit Wochen abgestimmt. Darüber habe ich vor der Sendung mit unserem Korrespondenten in Berlin, Uli Hauck, gesprochen und ihn gefragt. Die Union wollte offenbar einen Überraschungseffekt. Hat sie den gestern bekommen?
Grundsätzlich würde ich sagen, ja, insbesondere die CDU hat diesen Überraschungseffekt bekommen, denn Hendrik Wüst, ich muss mal ein bisschen zurückgehen, hat am Montag ja mit seiner Aussage, er stehe als Kanzlerkandidat selbst nicht zur Verfügung und unterstütze Friedrich Merz, die Richtung zumindest mal vorgegeben, und darauf musste Markus Söder jetzt beidrehen, weil ihn eben aus der CDU auch niemand wirklich gerufen hat, dass er es in Berlin probieren soll. Es heißt aus der Union, ja, das sei alles vorbereitet gewesen. Merz und Söder hätten sich im August auch darüber verständigt gehabt. Aber letztlich bin ich der Ansicht, dass es dann doch ein bisschen überstürzt gewirkt hat. Und Markus Söder hat ja gestern ebenfalls gesagt, die größere Partei habe schlicht und einfach das Zugriffsrecht. Und davon habe die CDU jetzt eben Gebrauch gemacht. Und die Aktion von Hendrik Wüst am Montag hat das Ganze nochmal beschleunigt.
SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich ja öffentlich über die Kandidatur von Merz gefreut. Im ZDF hat er gesagt, Hendrik Wüst wäre der gefährlichste gewesen, aber Merz habe die Partei nach rechts gerückt. Wird die SPD davon profitieren?
Die SPD hat eigentlich erstmal eigene Probleme zu lösen, und zwar drei aus meiner Sicht. Sie stellt zum einen einen Bundeskanzler, der aktuell katastrophale Persönlichkeitswerte hat. Sie erreicht in den Umfragen nicht mal die Hälfte der Union, und sie muss sich aus meiner Sicht in einem aufziehenden Wahlkampf auch von der ungeliebten Ampel lösen. Merz kann der SPD Angriffspunkte liefern, aber vorher muss sie die Hausaufgaben machen. Merz hat keine Regierungserfahrung. Er ist ein sehr alter Kandidat. Wenn er den Bundeskanzler ist, ist er dann 70. Es gibt auch die Frage, wie Merz bei Frauen und vor allem bei jungen Wählerinnen und Wählern punkten kann. Also all das sind Angriffsmöglichkeiten, aber die SPD muss auch erstmal ihre eigenen Probleme lösen.
Friedrich Merz hat am Abend ein Interview gegeben. Er war bei Farbe bekennen in der ARD. Hier hat er versucht, sich klar von der SPD und den Grünen zu distanzieren. Er hat gesagt, mit den Grünen jetzt könne er keine Koalition eingehen. Ich zitiere, wegen ihrer Regulierungswut und wegen ihrer Technikfeindlichkeit. Merz hat auch das Wort Aversion benutzt. Es gebe Aversionen gegen die Grünen. Versucht er aus der Abneigung gegen die Grünen politisches Kapital zu schlagen?
Also für ihn muss es jetzt mit diesem aufziehenden Wahlkampf erstmal darum gehen, die eigenen Reihen zu schließen und möglichst gute Umfragewerte zu bekommen. Und insofern distanziert er sich da. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass Merz die Grünen hinten runterfallen lässt, denn er braucht ja Machtoptionen. Und da blickt er eben, und das hat er auch argumentativ schon häufig gesagt, auch nach Hessen zu Boris Rhein. Der hatte letztlich zwei Koalitionsoptionen mit SPD und Grünen. Und Ähnliches schwebt eben auch Friedrich Merz im Bund vor, wenn er in die Situation kommt. Insgesamt gehört aber zur Wahrheit natürlich auch, und das hat er ja gesagt, dass eben die Grünen bei vielen konservativen Menschen, insbesondere auch im Osten, ein rotes Tuch sind. Die Union hat dazu auch beigetragen, hat das auch immer wieder medial so transportiert. Wenn man sich die Regierungsarbeit anguckt in der Ampel, dann haben sich die Grünen aber in der Praxis schon auch als sehr pragmatisch erwiesen.
Als Wahlkampfthemen wünscht sich der CDU-Kanzlerkandidat einmal das Verbrenner aus. Er will aus dem europäischen Beschluss wieder raus. Dann das Bürgergeld. Wird das die Wahlkampfstrategie der Union, Politik der Ampel wieder rückgängig zu machen?
Na, das kann nicht reichen. Er hat sich gestern bei Farbe bekennen in der ARD mal zum Bürgergeld geäußert, das ja in der Tat sehr umstritten ist.
Die wichtigste Einzelmaßnahme wäre, dass wir den Arbeitsmarkt wieder in Ordnung bringen und dieses völlig verunglückte System mit dem sogenannten Bürgergeld korrigieren.
Das ist ein Vorschlag, etwas rückabzuwickeln, was die Ampel auf den Weg gebracht hat. Aber das reicht nicht für die Bundestagswahl, einfach sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich mache Ampelpolitik wieder rückgängig. Er muss in die Zukunft gerichtet auch transportieren, was er will. Und da hat die Union auch weiterhin große inhaltliche Lücken. Und viele Fragen sind auch in der Praxis durchaus gefährlich zu formulieren. Also eine inhaltliche Lücke bei beispielsweise bei der Frage der Rente. Was will man da tatsächlich? Wie will man das Ganze auflösen, dass eben die Rentenkassen zum Teil leer sind, mittelfristig zumindest? Und eine andere Frage ist natürlich, wie will Merz künftig Migrationspolitik gestalten?
Und über genau dieses Thema will Merz nicht sprechen im Wahlkampf, die Migrationspolitik, weil hier nur die AfD gewinnen kann?
Das war zumindest in den meisten Wahlkämpfen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, immer der Fall gewesen. Merz hat als Oppositionsführer einen sehr weitreichenden Vorschlag gemacht mit Zurückweisungen an der Grenze. Da gibt es rechtliche Bedenken. Und das kann man als Oppositionsführer machen, aber Merz will Kanzlerkandidat werden. Und da geht es eben auch darum, zu Kompromissen zu kommen. Und mit Migrationspolitik, das hat er gestern auch gesagt, lässt sich letztlich keine Wahl gewinnen, weil die AfD immer in der Lage sein wird, eine noch extremere Forderung aufzustellen. Ob die in der Praxis umsetzbar ist oder nicht, spielt keine Rolle. Insofern ist es Merz offensichtlich auch daran gelegen, dieses Thema, wenn und wo es denn geht, noch vor der Bundestagswahl abzuräumen.
In einem Jahr wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt und damit wird sich auch entscheiden, wer Kanzler wird. Die Union schickt jetzt Friedrich Merz ins Rennen. Schauen wir mal, wie die Medien das sehen. Meine Kollegin Isabel Reifenrath ist jetzt bei mir im Studio. Isabel, wird von den Journalisten und Journalistinnen noch groß thematisiert, dass es Söder und Wüst nicht geworden sind?
Über Wüst wird herzlich wenig geschrieben, eigentlich gar nichts. Beim Fokus ist man der Meinung, Söder wäre vom Politikstil der gefährlichere Gegner für Bundeskanzler Scholz gewesen. Söder sei schneller, heißt es hier, unberechenbarer, zweifelsfrei, eine Rampensau. Und im Gegensatz zu Merz sei Söder nie bei BlackRock gewesen, der weltgrößten Investmentgesellschaft. Hier glaubt der Autor, vom Fokus werde die SPD angreifen und prophezeit einen schmutzigen Wahlkampf. Allerdings ist der Fokus ziemlich alleine mit dieser Einschätzung. Die meisten Kollegen sehen Merz als beste Wahl.
Was sagen die Kollegen denn, was die Stärken von Friedrich Merz sind?
Sie loben vor allem, was er in den letzten Jahren für die CDU und die Bundestagsfraktion geleistet hat. Unser Korrespondent in Berlin, Georg Schwarte, hat das in einem Kommentar formuliert.
Auf der Habenseite des Mannes, dem viele vermutlich mehr Wirtschaftskompetenz als Herzenswärme bescheinigen, er hat seit 2022 eine CDU in Trümmern restauriert und reformiert. Er hat die Merkel-CDU ins Museum verfrachtet, die Bundestagsfraktion oppositionsfähig gemacht und die Union in Umfragen bundesweit auf 33% gehievt. Mehr als alle drei Ampelparteien zusammen. Das allein ist nicht wenig. Reicht es am Ende, um Kanzler sein zu können? Zumal die Söder-CSU der CDU schon den ersten bayerischen Knüppel zwischen die Beine steckte. Schwarz-Grün im Bund? Nicht mit uns, sagen sie in München.
Auch auf T-Online ist zu lesen, Merz habe sich bewiesen mit Durchsetzungskraft, taktischem Geschick und absolutem Willen zur Macht. Der Autor des Cicero bescheinigt Merz dann auch noch staatspolitische Verantwortung, weil er eben viele Beschlüsse im Parlament mitgetragen habe. In Merz sieht der Kollege einen Sanierer der Wirtschaft und hoffnungsvoller kann man es kaum sagen. Ich zitiere, kein anderer Politiker in Deutschland hat gegenwärtig die Vorbildung und die intellektuelle und emotionale Stärke. Deshalb braucht Deutschland Merz. Auch die Süddeutsche Zeitung hält viel von ihm. Als die großen Wahlkampfthemen sehen sie die Wirtschaft und die Migration und glauben, dass Merz hier punkten kann.
Und was ist mit den, sagen wir mal, eher links eingestellten Medien? Wie kommentieren die die Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz?
In der Taz heißt es, bisher gehe das Retro-Konzept von Merz auf. Die CDU wirke heute männlicher und konservativer, zugleich weniger modern und vielfältig als zuvor. Merz aufhalten könne nur noch einer, Merz selbst. Mit seinem kalten Ton komme er nämlich bei jungen Wählern und dem liberalen, grünaffinen und großstädtischen Bürgertum nicht gut an. Außerdem, schreiben sie noch, könne die politische Realität ihn einholen, weil ihm wohl nichts übrig bleiben wird, als mit der SPD und den Grünen oder beiden am Ende zu koalieren. Der Kommentator der ND glaubt, Merz ist auf dem Weg zum Bundespascha in Berlin. Das ist so ein bisschen die Anlehnung an damals seinen Kommentar zu den kleinen Paschas. Also er soll Bundeskanzler werden, davon geht ND aus, weil die Stimmung im Land offen für rechte Parolen sei, von jemandem, der den starken Mann gibt. Politisch gehe es ihm aber allein ums Ampelbashing, gesellschaftlich um Armen- und Migrantenbashing. Also man muss festhalten, auch wenn die linken Zeitungen keine Sympathien für Merz haben, glauben sie, dass er gute Chancen hat gegen Olaf Scholz. Und bei keiner Zeitung wird nur ein Wort verwendet auf die mutmaßlichen Kanzlerkandidaten der AfD und der Grünen, also auf Alice Weidel und Robert Habeck. Allen geht es um das Duell Scholz gegen Merz.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.